Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal sind wir vom Neuen Testament zurück ins Alte Testament gesprungen. Genauer gesagt vom Markus-Evangelium zum dritten Buch Mose. Auf diese Weise kommt ein bisschen mehr Abwechslung in unser Bibelkundeprogramm, aber es ergeben sich auch immer wieder Gelegenheiten, um inhaltliche Verbindungen zwischen dem Alten und Neuen Testament aufzuzeigen. Wenn es solche Verbindungen nicht gäbe, nun ja, ich weiß nicht, ob ich mich dann trauen würde, im Rahmen dieser Sendereihe so viel Zeit für das dritte Buch Mose zu investieren. Denn vordergründig betrachtet geht es in diesem Buch um gottesdienstliche Ordnungen und Opfervorschriften rund um die Stiftshütte. Doch dahinter stecken zwei Themen, die letztlich auch für Christen von Belang sind. Nämlich das Thema Heiligung, das heißt, wie kann ich vor Gott heilig werden? Und ganz praktisch, wie kann ich ein geheiligtes Leben führen? Im Mittelpunkt dieser Sendung steht das erste Kapitel aus dem dritten Buch Mose. Außerdem werden wir einen kurzen Ausflug in das sechste Kapitel unternehmen. Das dritte Buch Mose machte den Menschen im alten Israel klar, der Weg zu Gott führt über ein Opfer. Ein Opfer sollte als Sühne für begangenes Unrecht dargebracht werden. Wobei zum Beispiel das Blut eines geschlachteten Tieres die Sünde nicht wirklich wegnehmen, sondern die Sünde nur zudecken konnte. Daran änderte sich erst etwas, als Jesus Christus kam, um sich selbst am Kreuz zu opfern und alle Sünden wegzunehmen. In den Kapiteln 1 bis 5 des dritten Mosebuches werden 5 Arten von Opfern dargestellt, die von einzelnen Personen aus dem Volk, also gewissermaßen privat, dargebracht werden konnten, aber mit der Hilfe eines Priesters. Kapitel 1 beginnt mit der wichtigsten Form des Opfers, dem Brandopfer. In den weiteren Kapiteln folgen dann das Speisopfer, das Dankopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. In der vorigen Sendung habe ich bereits die beiden ersten Verse aus Kapitel 1 vorgelesen und bin kurz auf die besonderen Rahmenbedingungen eingegangen, die hier erwähnt werden. Dazu gehört es, dass Gott nicht länger aus einer besonders hervorgehobenen Position, wie etwa vom Berg Sinai herab zu Mose und den Israeliten redet, sondern dass er sie aus der Stiftshütte heraus anspricht, die sich im Lager der Israeliten befindet. Und außerdem bezieht Gott das Volk ausdrücklich mit ein, als er die Opfervorschriften erlässt. Ihn zu verehren ist nicht länger nur Sache von Mose, seinem Bruder Aaron und einigen anderen wichtigen Männern des Volkes, sondern jeder bekommt die Möglichkeit, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Wenngleich die Opfervorschriften auf uns heute natürlich sehr förmlich und distanziert wirken. Der Vollständigkeit wegen lese ich aus Kapitel 1 noch einmal die Verse 1 und 2 vor und füge dann gleich den dritten Vers hinzu. Es wird berichtet, und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen und von Ziegen. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Die Formulierung am Anfang von Vers 3 macht deutlich, jeder ist angesprochen, aber niemand soll sich gezwungen fühlen, sondern es geht hier um eine absolut freiwillige Gabe für den Herrn. Darum heißt es ausdrücklich, will er ein Brandopfer darbringen. Dieses Prinzip, dass jeder angesprochen ist, sich aber niemand gezwungen fühlen soll, findet sich auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 7. Dort geht es um eine Einladung, die Jesus ausspricht. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Diese Einladung gilt uneingeschränkt allen Menschen. Keiner ist davon ausgenommen, außer denen, die sich selbst ausschließen. Denn eine Bedingung nennt Jesus eben doch, indem er sagt, wen da dürstet. Wenn Sie nun sagen, ist ja prima, dass Jesus auch mich zu sich einlädt, aber ich habe keinen Durst nach Vergebung und Gottes Nähe, dann bleibt diese Einladung wohl erst einmal ohne Folgen. Dennoch bitte ich Sie zu bedenken, nur Jesus kann den Durst Ihrer Seele stillen. Lehnen Sie deshalb sein Angebot bitte nicht leichtfertig ab. Im Alten Testament in Jesaja 55 gibt es übrigens eine Einladung, die ganz ähnlich klingt wie die von Jesus. Dort heißt es, ebenfalls bildlich gesprochen, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Offenbar ist es so, dass Gott seit jeher die Nähe zu den Menschen sucht und sie zu sich einlädt. Aber eine echte, von Herzen kommende Einladung verträgt eben keinen Zwang. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Geburtstag und würden einige Gäste unter Androhung von Gewalt zu sich einladen. Eine fröhliche, gelöste Stimmung würde bei dieser Feier bestimmt nicht aufkommen. Genau aus diesem Grund finden wir auch bei Jesus die Formulierung, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und entsprechend am Anfang des 3. Mosebuches will er ein Brandopfer darbringen, sprich, wenn jemand freiwillig ein Brandopfer darbringen möchte. Für das Brandopfer werden in Vers 2 zwei Arten von Tieren genannt, Rinder sowie Schafe oder Ziegen. Wilde und fleischfressende Tiere waren bei allen Opfern verboten. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass letztlich jedes Tieropfer ein Hinweis darauf sein sollte, dass Gott eines Tages einen Messias schicken wird, nämlich Jesus Christus. Er wird das vollkommene und endgültige Opfer sein, das dargebracht wird. Wegen dieser symbolischen Bedeutung, die in jedem Tieropfer steckt, durfte kein Tier verwendet werden, das selbst von der Tötung anderer Tiere lebt. Eine weitere Einschränkung bestand darin, dass die Tiere gezähmte Nutztiere sein mussten. Tiere, die etwa auf einer Jagd erlegt worden waren, kamen als Opfertiere nicht in Frage. Anscheinend sollte nur etwas, was dem Eigentümer ans Herz gewachsen war oder zumindest einen Teil seines Besitzes darstellte, geopfert werden. Auch das hängt wieder damit zusammen, dass dieses Tieropfer auf Jesus Christus hinweisen soll. Gott hat nicht irgendjemanden ans Kreuz geschickt, um für die Schuld der Menschen zu sterben, sondern seinen eigenen Sohn. Seien Sie sich gewiss, Christus litt am Kreuz, aber im Himmel wurde auch gelitten. Dort litt Gott, der Vater, um seines geliebten Sohnes willen. Ein Tier, das geschlachtet und als Brandopfer dargebracht werden sollte, musste noch eine dritte Bedingung erfüllen. Es musste gehorsam bzw. dem Menschen untertan sein. Ich weiß, dass solche Eigenschaften heute nicht unbedingt als positiv gelten. Doch auf Jesus Christus bezogen sind sie es auf jeden Fall. Jesus war seinem Vater im Himmel gehorsam. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, schreibt Paulus im Philipperbrief. Darüber hinaus war Jesus bereit, nicht nur Gott, sondern auch den Menschen zu dienen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den zentralen Vers des Markus-Evangeliums. Jesus sagte über sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus, der gehorsame Knecht. Dieses Bild sollte durch die geeignete Wahl eines Opfertieres gewissermaßen schon lange im Voraus vorweggenommen werden. Bereits in der vorigen Sendung habe ich erwähnt, dass das Brandopfer die einzige Art von Opfer ist, die schon vor dem 3. Buch Mose in der Bibel erwähnt wird. Ob Abel, Noah oder Abraham, sie alle brachten Brandopfer dar. Wahrscheinlich, weil das, was während des Opfervorgangs passierte, für die Menschen damals gut nachvollziehbar war. Das hebräische Wort für Brandopfer bedeutet wörtlich übersetzt das, was hinaufsteigt. Und genau das nahmen die Menschen wahr. Ein geschlachtetes Tier, das dem Opfernden etwas wert war, ging in Rauch auf und stieg hinauf zu Gott. Es wurde auf dem Altar vollständig verbrannt, bis nur noch Asche übrig blieb. Auf uns heute wirkt das alles sehr archaisch, aber Gott erwartet ja auch längst keine Brandopfer mehr. Schon vor 2000 Jahren sprach der Apostel Paulus nur noch in einem bildlichen Sinn davon, dass Jesus die Aufgabe übernommen habe, die vorher auf sehr unvollkommene Weise durch das Darbringen eines Brandopfers vollzogen wurde. Christus hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, schreibt Paulus im Epheserbrief. Die Erwähnung des lieblichen Geruchs lässt jeden Bibelkenner sofort an das Darbringen eines Brandopfers denken. Denn allein in unserem Bibeltext, also im dritten Buch Mose, Kapitel 1, wird dreimal gesagt, und zwar in den Versen 9, 13 und 17, das Brandopfer sei zum lieblichen Geruch für den Herrn bestimmt. Dass der Apostel Paulus nun davon spricht, dass der sterbende Christus für seinen himmlischen Vater wie der liebliche Geruch eines Brandopfers gewesen sei, das empfinden wir heute vielleicht als makaber und jagt uns sogar einen kalten Schauer über den Rücken. Aber hier ist eben auch unsere Fähigkeit gefragt, uns in die Denkweise von damals hineinzuversetzen. Wie ich vorhin schon sagte, als Christus am Kreuz litt, litt auch sein Vater im Himmel. Wenn vom lieblichen Geruch die Rede ist, dann ist wahrhaftig nicht gemeint, dass Gott das Leiden seines Sohnes genossen hätte. Aber das, was Jesus damit erreicht hat, das ist für Gott wirklich ein Grund zur Freude. Nämlich, dass Jesus die Sünde der Menschen weggenommen hat und dass er sie, wenn sie es zulassen, mit Gott versöhnt. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 3, dass es sich um ein männliches Opfertier handeln soll. Das scheint mir ein Hinweis auf Stärke und Macht zu sein. Des Weiteren soll das Tier ohne Fehler sein. Auch diese äußerliche Eigenschaft darf man in Blick auf Christus nur symbolisch verstehen. Im Neuen Testament wird mehrfach betont, dass Jesus ohne Fehler war, was sich natürlich nicht auf sein Äußeres bezieht, sondern auf seinen inneren Zustand in Bezug auf Gott. In ihm ist keine Sünde, heißt es im ersten Johannesbrief. Von dem, der keine Sünde getan hat, schreibt Petrus im ersten Petrusbrief. Jesus ist der, der von keiner Sünde wusste, betont Paulus im zweiten Korintherbrief. Im Hebräerbrief ist von dem die Rede, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Und im Matthäusevangelium schließlich wird Jesus als der geliebte Sohn bezeichnet, von dem der Vater sagen konnte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Stichwort Wohlgefallen. In Vers 3 unseres Bibeltextes geht es darum, welches Tier als Brandopfer dargebracht werden kann, und dann heißt es, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Durch den Sühnetod des Opfertieres wurde also der Sünder von Gott angenommen. Dazu musste das Tier zuerst geschlachtet und dann geopfert werden. Daran führte kein Weg vorbei, das war absolut unerlässlich. Entsprechend gilt, was uns heute rettet, ist letztlich nicht das makellose Leben Jesu Christi und unsere Zustimmung dazu, sondern nur sein Tod am Kreuz kann den Sünder erretten. Aus den Evangelien wissen wir, dass der Vorhang im Tempel, der den heiligen Bereich des Tempels vom Allerheiligsten trennte, dass dieser Vorhang zerriss, als Jesus starb. Das war ein sichtbares Zeichen dafür, dass durch den Tod Jesu der Weg zu Gott freigemacht wurde. In unserem Bibeltext aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 1, komme ich jetzt zu Vers 4. Dort geht es darum, was nun mit dem sorgfältig ausgewählten Opfertier passieren soll, bevor es geschlachtet wird. Von demjenigen, der es opfern will, heißt es hier, und er lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Durch dieses Handauflegen wurde das Tier gewissermaßen seiner Bestimmung übergeben. So ähnlich wie Mose zum Beispiel später dem Josua die Hände auflegte und ihn damit zu seinem Nachfolger bestimmte. Der Theologe Samuel Henry Kellogg hat diesen Vorgang in seinem Buch über das dritte Buch Mose sehr anschaulich beschrieben. Da heißt es über die Handauflegung bei einem Opfertier, Sie symbolisiert eine Übertragung der Verpflichtung, für die Sünde zu leiden, und zwar von dem Opfernden auf das unschuldige Tier. Das Opfer nahm nun die Stelle des Opfernden ein, und entsprechend wurde mit ihm verfahren. Anders ausgedrückt, wenn ein Mensch seine Hand auf den Kopf des Opfertieres legte, das geschlachtet werden sollte, dann bestimmte er dieses Tier zu seinem Stellvertreter. Damit bekannte der Mensch, dass eigentlich er den Tod verdient hätte. Und heute ist es so, wenn wir Christus als unseren Retter annehmen, dann bekennen wir, dass wir Sünder sind und dass wir uns nicht selbst retten können. Damals musste das Tier als Stellvertreter für den Opfernden sterben. Für uns hat Christus dies getan. Wenn wir Christus als unseren Retter annehmen, dann legen wir sozusagen unsere Hand auf ihn. Das heißt, wir bestimmen Jesus Christus zu unserem Stellvertreter. Heute wird der Akt der Handauflegung oft auch anders gedeutet. Viele Menschen meinen, es finde dabei eine Art Kraftübertragung statt. Aber das Einzige, was dabei übertragen werden kann, sind höchstens ein paar Krankheitskeime. Der ursprüngliche und einzig zutreffende Sinn der Handauflegung wird heute am ehesten noch sichtbar, wenn zum Beispiel eine christliche Gemeinde einen Missionar aussendet. Wenn ihm dann der Pastor oder Pfarrer die Hände auflegt, dann wird dieser Mensch dazu bestimmt, als Vertreter der Gemeinde in die Welt hinauszuziehen. Ich komme zu Vers 5 unseres Bibeltextes. Nachdem derjenige, der ein Brandopfer darbringen möchte, seine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt hat, in diesem Fall auf den Kopf eines Rindes, soll Folgendes geschehen. Dann soll er das Rind schlachten vor dem Herrn, und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und ringsum an den Altar springen, der vor der Tür der Stiftshütte ist. Nachdem ein geeignetes Tier ausgewählt wurde, wurde es von dem Besitzer an den Eingang des Vorhofs der Stiftshütte gebracht, wo es von einem Priester in Empfang genommen wurde. Geschlachtet wurde es dann meistens von dem Besitzer selbst, wobei in den Versen 14 und 15 auch Ausnahmen genannt werden. Nach dem Schlachten sprengte der Priester das Blut an den Altar. Das Blut verkörperte das Leben, und durch das Versprengen wurde das Leben gewissermaßen an Gott übergeben. Die weitere Vorgehensweise wird in den Versen 6 bis 9 geschildert. Und er soll dem Brandopfer das Fell abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen ein Feuer auf dem Altar machen und Holz obendrauf legen und sollen die Stücke samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz legen, das über dem Feuer auf dem Altar liegt. Die Eingeweide aber und die Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das alles auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Darbringen des Opfers wurde also richtiggehend zelebriert. Die verschiedenen Teile des Tieres wurden in einer bestimmten Reihenfolge verbrannt und fingen durch das Zerlegen wohl auch leichter Feuer. Auf jeden Fall wurde das Opfertier nicht lieblos auf den Altar geschmissen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Gott dargebracht. Ich lese weiter ab Vers 10. Will er aber von Schafen oder Ziegen ein Brandopfer darbringen, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist. Und er schlachte es an der Seite des Altars nach Norden zu vor dem Herrn. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Und er zerlege es in seine Stücke, und der Priester soll die samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz über dem Feuer legen, das auf dem Altar ist. Aber die Eingeweide und die Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das alles auf dem Altar opfern und in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Auch wenn statt eines Rindes ein Schaf oder eine Ziege als Opfer dargebracht wurde, so musste das jeweilige Tier zerlegt und vollständig verbrannt werden. An dieser Stelle möchte ich Ihre Aufmerksamkeit gern mal auf das Feuer lenken. Feuer steht in der Bibel keineswegs nur für das Höllenfeuer, wie das Beispiel vom brennenden Dornbusch beweist, aus dem Gott zu Mose sprach. Oftmals verkörpert das Feuer die reinigende Kraft Gottes und seine nicht besiegbare Macht. Ein Vers aus dem Buch des Propheten Maleachi macht das sehr schön deutlich. Dort heißt es über einen Boten Gottes: Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Das Feuer symbolisiert hier die unwiderstehliche Gotteskraft, die manchmal vernichtet und manchmal reinigt. Es kommt ganz darauf an, ob das, worum es geht, es wert ist, gereinigt zu werden. In diesem Zusammenhang fühle ich mich an meinen eigenen Glauben erinnert. Vieles in meinem Leben läuft nicht so, dass ich, geschweige denn Gott, stolz darauf sein könnte. Hier ist Reinigung und Läuterung notwendig. Wenn Gold und Silber Verunreinigungen aufweisen, wird es durch die Hitze eines Feuers zum Schmelzen gebracht. Dann kann man die Verunreinigungen entfernen. Das Gold oder Silber, so sagt man, ist dann geläutert. Meine Bitte an Gott ist es, dass er die unerwünschten und unreinen Dinge aus meinem Leben und in meinem Glauben wegnimmt, obwohl ich weiß, dass dieser Prozess der Reinigung und Läuterung, natürlich nur im übertragenen Sinne, durchaus schmerzhaft sein kann. Ich lese nun weiter ab Vers 14. Hier geht es um die Opferung von Vögeln. Will er aber von Vögeln dem Herrn ein Brandopfer darbringen, so bringe er's von Turteltauben oder anderen Tauben. Und der Priester soll's zum Altar bringen und ihm den Kopf abknicken. Und er soll es ja auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, das Blut ausbluten lassen an der Wand des Altars. Und den Kopf mit seinem Inhalt soll man neben dem Altar nach Osten zu auf den Aschenhaufen werfen und soll seine Flügel einreißen, aber nicht abbrechen. Und so soll's der Priester auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Holz über dem Feuer. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Armut sollte niemanden davor abhalten, Gott ein Opfer darzubringen. Deshalb durften nicht nur Rinder, Schafe und Ziegen geopfert werden, sondern auch Tauben. Die konnte sich wirklich jeder besorgen. Das zeigt auf eindrückliche Weise, dass Gott in die Herzen der Menschen schaut und nicht auf den Wert dessen, was sie als Opfer darbringen können. Als Jesus geboren wurde, opferten seine Eltern übrigens ein paar Tauben, so berichtet das Lukasevangelium, denn Maria und Josef waren arme Leute. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, wurde in ein wirklich armes Elternhaus hineingeboren. Ich möchte nun das erste Kapitel des dritten Mosebuches verlassen und an dieser Stelle noch die ersten Verse aus Kapitel 6 anfügen. Denn dort beginnen die Anweisungen und Opfervorschriften für die Priester, während ja in Kapitel 1 die Anweisungen für das gewöhnliche Volk zu finden sind. Auf diese Weise bekommen wir schon mal einen kleinen Einblick in den Aufgabenbereich eines Priesters. Unter anderem ist er sozusagen auch für die Logistik an der Stiftshütte zuständig, damit Leute aus dem Volk dort ihre Opfer darbringen können. Zum Beispiel soll das Feuer des Brandopferaltars Tag und Nacht am Brennen gehalten werden. Folglich muss jemand regelmäßig Holz herbei und die entstehende Asche wegschaffen. Hier also aus Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz über das Brandopfer. Das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen, und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten werden. Und der Priester soll ein leinenes Gewand anziehen und die leinenen Beinkleider für seine Blöße und soll die Asche wegnehmen, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat, und soll sie neben den Altar schütten und soll danach seine Kleider ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zu richten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Soweit aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Zum Schluss möchte ich Ihnen gern noch ein Stück aus einer Handreichung des Theologen Anselm von Canterbury vorlesen. Er lebte im 11. Jahrhundert, stammte aus Italien, lebte dann aber in einem französischen Kloster und wurde schließlich Bischof im englischen Canterbury. Von ihm stammt eine Anleitung für Krankenbesuche. Nanu, werden Sie jetzt vielleicht denken, was hat das denn mit dem dritten Mosebuch und mit dem Thema dieser Sendung zu tun? Ganz einfach. In dieser Anleitung für Krankenbesuche geht es auch um die Betreuung von todkranken Menschen. Und Anselm von Canterbury hielt es für wichtig, sie nicht mit billigen Vertröstungen abzuspeisen, sondern sie mit der ungeschminkten Wahrheit zu konfrontieren. Und diese ungeschminkte Wahrheit lautete: Irgendwann nach deinem Tode wirst du vor Gott stehen und musst Rechenschaft ablegen. Dazu heißt es nun in der Anleitung für Krankenbesuche: Der Geistliche soll den Kranken fragen, glaubst du, dass du nur durch den Tod Christi gerettet werden kannst? Wenn der Kranke mit Ja antwortet, dann sage man zu ihm, so geh nun hin und solange deine Seele in dir bleibt, setze all dein Vertrauen auf diesen Tod Christi allein. Setze dein Vertrauen auf nichts anderes, gib dich ganz dem Tode Christi hin, bedecke dich völlig mit diesem allein. Und wenn Gott dich richten wird, dann sage, Herr, ich lege den Tod unseres Herrn Jesu Christi zwischen mich und dein Gericht. Anders kann ich in deinem Gericht nicht vor dir bestehen. Und wenn Gott dir sagt, dass du ein Sünder seist, so antworte, ich stelle den Tod unseres Herrn Jesu Christi zwischen mich und meine Sünden. Und wenn Gott zu dir sagt, dass du die Verdammnis verdient habest, dann antworte, Herr, ich habe den Tod unseres Herrn Jesu Christi zwischen dich und alle meine Sünden. Und ich biete dir seine Verdienste anstelle meiner eigenen, die ich haben sollte und doch nicht habe. Und wer immer von uns dies sagen kann, zu dem spricht die Verheißung aus der Stiftshütte, dieser Christus, das Lamm Gottes, das wahre Brandopfer, soll an deiner Statt angenommen werden, um für dich die Versöhnung zu erlangen. Soweit ein Ausschnitt aus der Anleitung für Krankenbesuche, die der Kirchenlehrer Anselm von Canterbury vor rund 900 Jahren verfasst hat. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir das zweite Kapitel aus dem dritten Mosebuch. Nach dem Brandopfer, das im Mittelpunkt von Kapitel 1 stand, geht es dann um das sogenannte Speisopfer. Auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung und Gottes Segen mit Ihnen.